Ja, wenn Sie assoziieren Schlafapnoe, überhaupt Schnarchen, assoziieren Sie wahrscheinlich nicht primär Kinder, sondern einen älteren, vielleicht auch beleibten Mann. Und wir wollen jetzt untersuchen, ob es das bei Kindern vielleicht doch auch gibt. Und hierzu gleich ein Fall. Das ist ein Bub, der mit Epilepsie, die sich dann allerdings gebessert hat, auch ohne Antiepileptika, Intelligenzminderung und impulsiv-aggressivem Verhalten schon länger auffällig war. Wegen Mundatmung und Schnarchen im Alter von 3 Jahren, und ich glaube ja auch ein paar Tonsillitiden, eine TE und AT hatte. Bis zum 9. Lebensjahr aber noch normalgewichtig war, dann rasch zugenommen, Symptome einer schlafbezogenen Atemstörung erneut zur Vorstellung brachte 2013, dann mit einer perinealen allergischen Rhinitis, Hausstaubmilbe, diagnostiziert wurde. Eine entsprechende Therapie mit topikalem Kortikoid und Hausstaubmilbensanierung wurde eingereitet, hat tatsächlich eine Besserung der nasalen Obstruktion gebracht, aber nur eine leichte Besserung der Schlafsymptomatik. Und auch trotz Ernährungsberatung war keine nennenswerte Gewichtsabnahme zu erzielen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt jede Nacht Schnarchen, Dyspnoe, also Atemnot, zumindest in der Beobachtung der Eltern, Albträume, mit denen er erwacht ist, Morgenkopfschmerz, Morgenmüdigkeit, teils sogar Lippenzyanose beim Erwachen. Eine Polysomnographie wurde entsprechend eingeleitet bei uns und zeigte tatsächlich bereits eine mäßiggradige obstruktive Hypopnoe und Apnoe mit einem maximalen PCO2 von 60, also ganz ordentlich. 2014, also kurz darauf, beim nächsten möglichen Termin erhielt er eine Einstellung auf CPAP, nasalen CPAP. Später musste das dann auf nicht-invasive Beatmung gesteigert werden. Es gab sich eine gute Compliance. Also der hat sich wirklich gewünscht, dass er diese Maske bekommt, obwohl das ja durchaus unangenehm ist für ein Kind in diesem Alter, das vielleicht auch noch ein bisschen intellektuell gehandicapt ist, weil er gemerkt hat, dass er einfach besser schläft und am Morgen besser wegkommt. Aber in den letzten 2 Jahren bei steigendem BMI, wie hier in der Grafik dargestellt, wurden die Drücke ständig höher. Wir mussten dann, wie gesagt, auf nicht-invasive Beatmung umstellen, also 2 Druckniveaus verwenden. Und dann aktuell präsentiert er, dass sein Vater vor 2 Monaten an Herzinfarkt und hämorrhagischen Insult gestorben ist, der auch adipös war. Die Mutter jetzt alleinerziehend ist, mit dieser Verhaltensstörung, die er aufgrund seiner Intelligenzminderung und dieses noch ein bisschen unklaren Syndroms hat, vollkommen überfordert ist in einer effektiven Limitierung von Portionsgröße und Medienkonsum. Das ist auch noch kulturell bedingt. Und man sieht, er hat schon einen ordentlichen Bauch, den er von sich her schiebt, und auch schon fast ein Doppelkinn. Beides Risikofaktoren, auf die werden wir noch eingehen, für eine obstruktive Schlafapnoe. Er ist jetzt knapp 15 Jahre alt, hat 109 Kilogramm bei 1,68 Größe und bereits einen BMI von über 38, einen BMI-SDS von über 3 Standardabweichungen über dem Median. Einen Taillenumfang von 119 cm und einen Halsumfang von 45, all das hochgradige Risikofaktoren für das, was er hat. Und entsprechend hat er in der letzten Steigerungsstufe jetzt schon einen IPAP, also den oberen Druck sozusagen bei der Einatmung von 18 cm und bei der Ausatmung von 14 mit geringeren Drücken. Ich habe das einfach nochmal ausprobiert, schnarcht er unter dieser Beatmung. Das ist unglaublich. Und hat Sättigungsabfälle teilweise bis 79. Was ist überhaupt die Definition einer obstruktiven Schlafapnoe? Das ist eine schlafbezogene Atemstörung mit prolongierten, teilweise Obstruktion der oberen Atemwege oder intermittierender vollständiger Obstruktion. Das ist eine obstruktive Apnoe, die eine normale Ventilation, also Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid und normale Schlafmuster stört und Symptome erzeugt und Zeichen, auf die wir noch eingehen werden. Das ist vielleicht ganz illustrativ. Ganz links, so sollte es sein, keinerlei Obstruktion. in dem der Querschnitt bei der Einatmung progressiv abnimmt in den oberen Atemwegen, haben wir zunehmende Probleme. Eine teilweise obstruierte Atmung, das sind die Schnarcher in der Regel, die haben auch schon eine erhöhte Atemarbeit. Das kann sich auch tatsächlich schon auswirken auf ihren Zustand tagsüber, aber sie erfüllen noch nicht mit dieser minimalen Flussbegrenzung das Charakteristikum von einer obstruktiven Schlafapnoe oder Hypopnoe. Dann die obstruktive Hypopnoe, wo die Flüsse auf mindestens 50% heruntergehen, bei fortgesetzten, das sehen Sie hier ganz unten im Bild, ich mal schauen, ob ich die Maus kriege, ja, hier fortgesetzter Atembewegung im Thorax und Abdomen, die dann teilweise gegeneinander laufen, weil es nicht mehr packt. Und kombiniert mit einem Sättigungsabfall von mindestens 3%, es kann auch ein Arousal stattfinden, das würde dann auch gezählt werden. Eine obstruktive Apnoe, da geht gar nichts mehr, also mindestens 90% reduzierter Flow oder nicht messbarer Flow bei fortgesetzter Anstrengung, ebenfalls mit Sättigungsabfall bzw. einem Arousal. Und dann gibt es in der Polysomnographie, auf das werden wir auch nochmal kurz eingehen, verschiedene Definitionen, einen Apnoe-Hypopnoe-Index, AHI, das ist die Summe der Apnoen und Hypopnoen pro Stunde Schlaf. Einen Obstructive Apnea Index, da zählen nur die obstruktiven Apnoen, um das ein bisschen zu differenzieren. Dann gibt es einen Oxygen Desaturation Index und zählt quasi, wie oft fällt hier die Sättigung ab, jetzt mal ganz unabhängig von, ob da eine Hypopnoe, Apnoe oder sonst etwas war. Und dann gibt es die pädiatrische Schweregradeinteilung, die unterscheidet sich von den Erwachsenen. Also bei 1 bis 5 AHI wird es als leichtgradig, 5 bis 10 mäßiggradig und über 10 oder ab 10 als schwergradig bezeichnet. Insgesamt, wenn wir die Epidemiologie uns anschauen, gibt es etwa 2 bis 3% unserer Kinder, unabhängig jetzt vom Alter, die unter einer obstruktiven Schlafapnoe leiden, nach dieser Definition. Wer hat nun ein besonders hohes Risiko? Auf wen müssen Sie achten? Das ist hier natürlich der Fall. Das OSA-Risiko Adipositas, insbesondere wenn die Adipositas extrem ist oder morbid sogar, wie man eigentlich in diesem Fall sagen dürfte. Er hat übrigens noch kein metabolisches Syndrom, was ich erstaunlich finde. Hier bei den 5- bis 12-Jährigen, die eine Adipositas haben, in einem Kollektiv haben immerhin 32% einen AHI im niedrigen und 3,2% einen AHI im mäßiggradigen OSA-Schweregrad. Extrem Adipöse haben einen mäßigen Schweregrad bereits in 10% und bei den Morbid-Adipösen abhängig vom Schweregrad. Das sind jetzt allerdings schon eigentlich an der Grenze zum Erwachsenwerden. Man braucht eine Zeit, um so einen BMI zu akquirieren. Dann geht es dann bis in die 60%, die entsprechend betroffen sind. Geschwister oder erstgradige Familienangehörige, bei ihm wäre es der Vater, Geschwister mit OSA erhöhen das OSA-Risiko immens um 33 bzw. 41-fach. Das beruht auf der Erblichkeit von vielen Faktoren, die hier reinspielen, etiologisch. Dann natürlich auch der Risikofaktor adenotonsilläre Hypertrophie. Das trifft hier für unseren Fall nicht zu. Sowohl die eine Vergrößerung der Gaumen als auch der Rachenmandel, am stärksten jedoch eine Kombination erhöhen das Risiko. Die Bedeutung der Adenoide nimmt mit dem Alter ab. Die ist vor allem bei den Kleinkindern, Vorschulkindern, vielleicht noch Schulkindern relevant, hier in der roten Linie im unteren Dia sichtbar, während die Tonsillen eigentlich bis ins Erwachsenenalter ein relevanter Risikofaktor sind, wenn die vergrößert sind. Und man kann hier in dem Bild sehen, wie sich man sich das vorstellen kann, die Adenoide sitzen natürlich hier unter dem weichen Gaumen an einer sehr ungünstigen Stelle und blockieren hier entsprechend den Fluss, verengen die Atemwege, auch die Tonsillen. Ein weiterer Risikofaktor, der ganz massiv ist, ist die Trisomie 21, das Down-Syndrom. Der hat ja eine relativ hohe Prävalenz, 1 auf 1000, Und wenn man sich die Studienlage hier anschaut, haben 14% ein mäßig bis schwergradiges obstruktive Schlafapnoe und 59% ein leichtgradiger OSA. Also ein weitaus die Majorität hat irgendeine Form von obstruktiver Schlafapnoe. Interessant ist vielleicht, dass auch wenn die Eltern kein Schnarchen angeben, in 54% eine OSA vorliegt. So, das ist kein Ausschluss. Und zudem ist das Alter und der OAHI invers korreliert. Das heißt, die Jüngeren sind diejenigen, die man schon rausgreifen sollte und in ein Schlaflabor stecken. Das passiert noch nicht. Ich glaube, da ist Handlungsbedarf. Ein sehr hohes OSA-Risiko, hier deutlich eine seltenere Erkrankung, ist auch bei der Polysaccharidose. Da ist auch die große Zunge sicherlich beteiligt, ein bisschen eine Hypotonie. 70-88% sind betroffen. Und die ist dann auch oft mäßig und schwergradig und ein durchaus auch therapeutisches Problem. Prader-Willi-Syndrom, auch eine Sache, die natürlich in der Differentialdiagnostik einer schwerer verlaufenden, also syndromalen Adipositas mit reinspielt. 80% haben eine OSA in einer Meta-Analyse. Man sieht hier die Schweregrade. Und der Schweregrad ist höher bei unter Zweijährigen in einem Alter, wo die noch gar nicht adipös sind. Es sind also andere Faktoren, die hier reinspielen. Und man muss eigentlich schon bei einem 6 Monate Alten mit einem Prader-Willi-Syndrom zu dem Zeitpunkt, wo die noch eine Trinkschwäche haben, massiv durch Hypotonie eigentlich auffallen, muss man daran denken und entsprechende Tests machen. Das Ehlers-Danlos-Syndrom habe ich mit hinzugenommen, auch relativ selten, aber vielleicht ganz witzig. Denn hier haben wir eine OSA-Prävalenz von 32%. Korreliert ist es mit der Schläfrigkeit und einer niedrigen Lebensqualität. Man würde es ja eigentlich primär bei denen gar nicht vermuten. Und es wird diskutiert auch als Mitursache der Dilatation der Aortenwurzel. Also die arterielle Hypotonie kann ja ausgelöst werden durch eine OSA und auch die Druckschwankungen intrathorakal könnten hier eventuell etiologisch mitwirken. Als Ursachen kommen ein erhöhter Nasenwiderstand, der nachgewiesen wurde, ist bei diesem Krankheitsbild und eine Überdehnung im Zentrum Tendineum des Zwerchfells in Frage, die dann dazu führt, dass die FRC vermindert ist im Liegen, im Schlafen und dadurch im Endeffekt weniger Zug auf der Trachee. Aber da gehe ich noch drauf ein. Eine Einengung der oberen Atemwege durch Mikro- oder Retrognathie, Pierre-Robin-Syndrom wäre jetzt da sozusagen ein besonders extremes Ausmaß ist ein Risikofaktor, eine Mittelgesichtshypoplasie, die wir übrigens auch mit Maskenbeatmung produzieren können durch den Druck, wie Kraniosynostosen, Apert, Crouzon, Pfeiffer-Syndrom, aber auch bei einer Achondroplasie muss man daran denken. Eine Makroglossie, da gibt es eine ganze Reihe von Syndromen. Man sieht das dann hier teilweise an der Zunge, die schon sozusagen die Zahnabdrücke zeigt, dass hier die Zunge eindeutig zu groß ist. Oder wenn sie so protrahiert ist. Und weitere Risikofaktoren sind nasale, pharyngeale Entzündung, Allergie. Jetzt haben wir wieder unseren Fall. Er hat ja tatsächlich eine Hausstaubmilbenallergie und entsprechende nasale Obstruktion gehabt. Passivrauchen war hier auch der Fall. Also das sind durchaus Faktoren, an die man noch denken sollte bei der Anamnese. Neurologische Erkrankungen, Arnold-Chiari-Malformation macht eher zentrale als obstruktive, passt also jetzt hier nicht ganz rein, aber auch Zerebralparesen haben eine deutlich erhöhte Inzidenz. Wie funktioniert das pathophysiologisch? Vielleicht hier mal, das sind die Schlundöffner, die in grün dargestellt, das ist der Palatopharyngeus, der Levator Veli Palatini, der Genioglossus, die sollen alle unsere Atemwege offen halten, was insbesondere dann wichtig ist, wenn sie sozusagen durch verschiedene Faktoren wie Adenoide oder Tonsillen oder ein bisschen Retrognathie oder eine große Zunge eingeengt sind, dann muss das aktiv geöffnet werden. Und das sieht man hier an diesem Bild, das ist jetzt allerdings bei Erwachsenen. Hier sieht man, dass da eine ganze Reihe von Erwachsenen, die schnarchen, aber keine OSAs haben, also da normal sind in der Polysomnographie, auch sozusagen ihre Atemwege ganz leicht verschließen, schon bei null Druck. Ja? Die brauchen quasi eine CPAP-Maske, wenn sie unter Anästhesie sind. Aber wenn sie nicht anästhesiert sind, können sie sich verteidigen mit Aktivierung dieser Muskulatur, die ich gerade dargestellt habe, während es die obstruktiven Schlafapnoiker eben nicht schaffen. Also es ist ein Doppeltreffer. Enge Atemwege plus schlechte Reflexe sozusagen, schlechter Tonus. Man kann sich das also so als Kombination vorstellen. Die Schwächung der neuromuskulären Reflexe, vielleicht für die Praxis, falls ein Anästhesist da ist, ist natürlich, Sedierung, Anästhesie ist ein Risikofaktor bei einem Patienten, der vielleicht eh schon schnarcht, und deswegen ist es natürlich gut, auf all diese Risikofaktoren abzuklären, bevor man so etwas macht, vor MRT oder was auch immer. Alkohol, Drogen, das spielt dann eher bei den Jugendlichen eine Rolle, aber auch neuromuskuläre Erkrankungen, da denke ich an einige von unseren Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen wie Duchenne, die dann zusätzlich noch beleibt sind und bei denen es dann zu OSAs kommt, die man übrigens nicht schnarchen hört, weil die dazu die Kraft nicht haben, aber sehr wohl zu den entsprechenden Auffälligkeiten in der Polysomnographie. Hier sehen Sie ganz kurz die Muskelaktivität, die Sie hier mit der Sauerstoffaufnahme gemessen haben im MRT von Apnoikern oder normalen Subjects im Schlaf. Also da ist wirklich weniger Aktivität. Wie produziert eine Adipositas nun ein OSA? Das hat mich durchaus fasziniert, weil ich mich mit dem Thema Adipositas auseinandergesetzt habe. Sie sehen hier die erhöhte Bauchhöhe im Liegen. Das ist die viszerale Adipositas, die ja auch bei Jungs dann eher gefunden wird als bei den Mädchen, die das Fett woanders haben, die drückt tatsächlich hydrostatisch das Zwerchfell nach oben. Wenn das Zwerchfell nach oben wandert, habe ich aber auch weniger Zug auf der Trachea. Wenn ich weniger Zug auf der Trachea habe, habe ich logischerweise weniger Straffung des Pharynx. Wenn ich weniger Straffung des Pharynx habe, dann kollabiert er eher. Und ich habe eine Instabilität der oberen Atemwege und ein erhöhtes Risiko für OSA. Das ist nicht der einzige Faktor, die Zunge, auf die gehe ich noch ein. Gleichzeitig habe ich aber auch weniger Sauerstoffreserve, weil die Lunge sozusagen, das verminderte FRC, die sind teilweise bei extremer Adipositas tatsächlich auf dem Residualvolumen unten und atmen von dem ausgehend. Und das heißt weniger Sauerstoffreserve, das heißt, die Sättigung fällt viel rascher ab, bei Kindern ja ohne dies fällt sie rascher ab, bei Adipösen fällt sie ebenfalls rasch ab, bei einer schon relativ kurzen Apnoe. Und wenn ich weniger CO2 in der Lunge habe, dann kann die durch einen Atemmanöver auch weniger verdünnt werden, rascher verdünnt werden, und ich habe damit auch sozusagen für die Atemregulation teilweise eine Begünstigung einer Oszillation. All das führt zu einer Instabilität der Atemregulation, die dann auch letztlich gemischte und zentrale Apnoe begünstigt. Bei unseren Patienten kann man sagen, der Teilchenumfang ist irgendwo stratosphärisch, wenn man hier die Normalwerte anschaut. Und mit 2,7 über der Referenz, aber jetzt schon nach der großen Adipositas-Epidemie aus der KIK-Studie. Also mit den alten Daten, da hat man sie leider nicht gemacht, diese Referenzkurve, wäre das sicherlich über 3. Ja, der zweite Faktor bei der Adipositas ist die Fetteinlagerung natürlich auch im Bereich der oberen Atemwege, hier spezifisch die Zunge, und das korreliert auch entsprechend mit der OSA bzw. mit dem RDI. Hier sehen Sie, wie die Zunge im Endeffekt nach hinten rutscht und die Atemwege damit einengt. Konsilen natürlich, Kombination synergistisch mit adenotonsillärer Hypertrophie. Bei dieser Einatmung, wenn jemand das hat, dann engt sich hier wie im linken Bild sichtbar die Atemwege, wenn man das endoskopisch anschaut, so ein, so ist es bei der Ausatmung. Und der Fluss ist dann quasi effort-unabhängig, da kann ich saugen, so viel ich will, ich kriege nicht mehr Luft durch. Warum haben männliche Jugendliche oder Erwachsene ein höheres OSA-Risiko? Das eine ist, dass die bei gleichem BMI wesentlich mehr Fett im, also Apfelverteilungsmuster im Bauchraum haben. Und wir haben ja gerade gemerkt, warum das wichtig ist. Und außerdem ein längerer Pharynx. Und ein längerer Pharynx kann leichter kollabieren, wie man auch aus Studien weiß. Also wenn der Abstand zwischen dem harten Gaumen und der Epiglottis größer ist, dann habe ich ein erhöhtes OSA-Risiko. Das kann man sich ja ganz leicht vorstellen, Fahrradschlauch zwischen zwei Rohren, und wenn ich da jetzt keine große Spannung drauf habe und ich sauge in einem Rohr, dann kollabiert das. Und wenn der Fahrradschlauch länger ist, dann eben viel eher. Wie screene ich sozusagen zunächst einmal alle dieser Hochrisikopatienten, die ich vorher dargestellt habe? Das ist jetzt bloß nochmal mnemotechnisch. Die brauchen eine Evaluation in einem Schlafzentrum, wahrscheinlich eine PSG. Und Kinder, die schnarchen und mit irgendeinem dieser Symptome zusätzlich aufschlagen, die sollten auch genauer angeschaut werden. Nicht unbedingt gleich eine PSG, aber das, wenn sich da mehrere solche Risikofaktoren ergeben, dann vielleicht auch gleich dazu. Also im Schlaf das Schnarchen an mehr als drei Nächten, angestrengtes Atmen im Schlaf, beobachtete Apnoen durch die Eltern, Luftschnappen, grunzende Geräusche, Enuresis nocturna kann auch einmal auf eine OSA hinweisen, Enuresis muss ich sagen, Schlafen im Sitzen oder mit überstrecktem Nacken, das machen die teilweise in Selbsttherapie, Zyanose im Schlaf, wie unser Patient auch hatte, unausgeschlafen nach ausreichendem Schlaf, wie unser Patient, ebenfalls die Morgenkopfschmerzen, Lernprobleme, man weiß jetzt nicht ganz genau, was ist vielleicht sekundär bei unseren Patienten von der OSA, allerdings hat sich das nicht gebessert, und man weiß allerdings, dass wiederholte Hypoxien auch bleibende Schäden machen, die dann bei entsprechender Therapie nicht mehr reversibel sind. Aufmerksamkeitsdefizit, ähnliche Symptome, während bei Erwachsenen und meisten Jugendlichen eher die Schläfrigkeit am Tag im Vordergrund steht, ist es bei jüngeren Kindern oft dieses Hibbeligsein, dieses Ungeregelte, dieses Unkontrollierte. Bei der körperlichen Untersuchung, ich glaube, das haben wir alles so mehr oder weniger durchgenommen, wichtig ist, dass auch eine Gedeihstörung und ein Untergewicht natürlich auch ein Thema sein kann. Wenn die dann adenotonsillär ektomiert werden, nehmen die immens zu zum Teil und entwickeln Normalgewicht in aller Regel. Arterielle Hypotonie darf man auf keinen Fall vergessen. Wie kann ich sozusagen noch in einem zweiten Schritt noch ein bisschen schauen, ist das jetzt ein wirklicher Risikopatient, wenn ich jetzt den darüber identifiziert habe? Zum einen kann ich die Adenoide anschauen, was bei kleinen Vorschulkindern besonders wichtig ist, bei Schulkindern nicht mehr die große Rolle spielt. Die Adipositas spielt eher bei den Schulkindern und Jugendlichen, insbesondere bei den männlichen Jugendlichen, eine Rolle. Und die tonsilläre Hypertrophie immer. Atempausen im Schlaf, die von den Eltern beobachtet wurden, immer. Wenn ich da einen Score bilde, je nach Alter, dann kann man sich das Risiko einer OSA im Endeffekt ausrechnen. Und das ist hier ein laterales Röntgen vom Hals, aus dem man dieser Prozentsatz quasi des verfügbaren Spaces anschaut, den die Adenoide einnehmen. Es gibt noch eine zweite Methode, das Stop-Bang, das kommt so ein bisschen aus der Erwachsenenmedizin. Laute Schnarchen, Tagesmüdigkeit, Atempausen im Schlaf, erhöhter Blutdruck, erhöhter BMI über der 95. Perzentile, Lärmprobleme und männliches Geschlecht sind da Punkte. Wenn man drei oder mehr hat, dann ist man quasi in der Kategorie Hochrisiko. Dann sind wir bei der Polysomnographie. Sie können auch gerne zu uns zuweisen, dass wir uns das erst nochmal anschauen. Wenn Sie sagen, dass dieses Kurs, das ist mir zu kompliziert, dann können wir das natürlich gerne für Sie übernehmen. Und dann brauchen wir eine ganze Reihe von EEG-Elektroden, ein Elektrookulogramm und Elektromyogramm submental, um die Schlafstadien einzuteilen, die sind ja auch wichtig, weil es ja auch darum geht, ob der REM-Schlaf zum Beispiel unterdrückt wird, etc. Die meisten obstruktiven Symptome entstehen ja im REM-Schlaf. Und dann natürlich EKG, der Fluss, die thorakalen und abdominellen Atembewegungen, die Sauerstoffsättigung, die Kapnographie, das Schnarchen wird aufgenommen, Herzfrequenzlage wird auch gemessen und die Beinbewegungen. Was ist Und daraus wird entsprechend von uns ausgewertet und dann kommen wir zum Schluss, wo ist der Schweregrad nach den Kriterien, die wir gesagt haben. Warum ist das überhaupt wichtig, dass wir das machen? Weil die Folgen eben ganz erheblich sind. Wir haben ja schon einige dargestellt. Es kann tatsächlich zu Verhaltensstörungen kommen, zu Aufmerksamkeitsstörungen, Launigkeit, zu einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses, zu einem schulischen Leistungsdefizit und zu einer arteriellen Hypotonie. Bei Erwachsenen dann zu einem deutlich erhöhten metabolischen Risiko, weil dieser Stress natürlich auch noch sich ungünstig auswirkt und dann letztlich einem erhöhten vaskulären Risiko. So, jetzt sind wir bei den ersten Testfragen. Ich habe leider mit den 6 nicht gewusst. Lassen Sie mich schauen. Hehe, wie machen wir das? Wir machen F bis J und als A, also 1, 2, 3, 4, 5. Ja? F bis J. So. Sie haben die Einschlafverzögerung richtig identifiziert. Eine Einschlafverzögerung ist kein Symptom einer obstruktiven Schlafapnoe. Im Gegenteil, eine verkürzte Schlaflatenz könnte insbesondere bei Jugendlichen schon auf diese Müdigkeit hindeuten. Dass es also länger dauert, bis die einschlafen, ist eigentlich nicht typisch. Ja? Der erhöhte Blutdruck, die Albträume, der Nachtschweiß, die Gedeihstörung, all die hatten wir ja schon erwähnt. Die oberen, glaube ich, auch. Welche Aussage ist falsch? Ein hohes OSA-Risiko haben Kinder und Jugendliche. Jetzt muss ich durchzählen. Ja, die ersten 6 nehmen wir. Also falsche Aussage ist zu suchen. Ja, also die F ist es. Das Prader-Willi-Syndrom ist natürlich richtig, das ist ein hoher Risikofaktor, aber eben nicht, sobald Sie adipös sind, sondern eben schon davor. Auch wenn Sie noch adipös sind, sind Sie ein erhöhter Risikofaktor, aber das ist nicht sobald. Ja? Also ein bisschen spitz finde ich gebe es zu, aber wenn ich dann eine Take-Home-Message dann induziert habe, dann ist das auch schon etwas. Therapie. Das erste ist so ein bisschen die Gliederung. Die medikamentöse Therapie, so haben wir auch begonnen. Wir haben es erst einmal angeschaut, kann man hier, gerade weil er auch eine entsprechende Hausstaubmilbenallergie und obstruktive Obstruktion der Nase hatte, entsprechend kann man da weitergehen. Also bei eher leichtgradiger OSA und insbesondere bei einer Kontraindikation oder wenn man es eben aus sonstigen Gründen nicht durchführt, ist das eine gute Alternative und vielleicht auch als primärer Therapieversuch bei leichtgradiger OSA. Wir haben das jetzt davor nicht in einer Polysomnographie zugeführt und vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht. Also das muss man selbstkritisch hier mal durchaus anschauen. Es ist tatsächlich so, dass man da bei leichtgradiger OSA, und um die ging es uns ja, nach 12 Wochen bereits sehr schöne Ergebnisse erzielen kann, eine Normalisierung in 62%. Das Risiko für Non-Response waren die Adipösen und die etwas Älteren. Und die Langzeitergebnisse sind eigentlich auch ganz gut, wenn man dann mit Montelukast, allerdings nur bei einem Teil der Patienten, dann quasi die Behandlung noch fortführt. Anfangs war es ja topikales ICS und Montelukast kombiniert. Dann hat man auch hier eine hohe Erfolgsrate von 80,5%. Im Endeffekt, von all den Patienten, die Sie initial aufgenommen haben in dieser Studie, haben dann eine TE oder AT nur bei 21% für notwendig befunden. Also das ist eigentlich ein schönes Ergebnis. Ja. Indikationen zur AT und TE sind eine adenotonsilläre Hypotrophie, also mäßiggradige auf jeden Fall und wenn keine Kontraindikation besteht. Das postoperative Risiko, auf das will ich noch kurz eingehen, da gibt es Hochrisikopatienten, das sind die ganz Kleinen, die Frühgeburtlichen, die natürlich alle, die primär schon Hochrisiko waren, in unseren vorherigen Slides, Adipösen, neuromuskuläre Schwäche, Zerebralparese, schwergradige OSA, Gedeihstörung, Korpulmonale, die alle Das sind Hochrisikopatienten, die gehören in ein Zentrum mit einer Intensivstation und einer entsprechenden Überwachung. Das kann nicht jeder machen. Insgesamt führt eine ATTE zu einer Verbesserung. Hier will ich aber auch noch darauf hinweisen, dass bei diesen, dass bei eher leichtgradigen auch das Watchful Waiting in der Kontrollgruppe durchaus zu Verbesserungen geführt hat. Man braucht eine Nachuntersuchung, 6 bis 8 Wochen danach, das würden wir natürlich durchführen, um zu schauen, ob eine Symptompersistenz ist, ob bei hohem initialen Schweregrad und Adipositas würden wir aber auf jeden Fall nochmal eine Kontrollpolysomnographie durchführen. Und dann schließlich letztes, das ist die CPAP- bzw. BPAP-Therapie, wie bei unseren Patienten, eher bei mäßig oder schwergradiger OSA, weil es doch recht aufwendig ist für die Patienten und auch teuer. Und die Compliance nicht immer ganz einfach ist, das muss stationär eingeführt werden. Die Compliance, wie gesagt, ist in der Größenordnung von 50%, muss man so sagen. Gerade bei Jugendlichen ist sie vielleicht sogar noch schlechter. 80% tolerieren die initiale Einstellung, aber ein Drittel hört schon nach 6 Monaten wieder auf. Und das führt dann zu einer vollkommenen Normalisierung im Endeffekt der Flüsse und ja, auf das verzichte ich. Der AHI wird deutlich verbessert, die Sättigung, die minimale, steigt und als letztes die Gewichtsreduktion ist hocheffektiv, wo sie gelingt. Da ich mich mit der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen näher beschäftigt habe, weiß ich, wie schwierig das zu induzieren ist. Hier in diesem Fall fast hoffnungslos. Ich glaube, dieser Patient wird früher oder später wahrscheinlich operiert werden, also bariatrisch. Ich sehe da keinen anderen Weg, denn er wird wahrscheinlich in die Fußstapfen seines Vaters sonst treten. Aber die Effekte sind wirklich sehr, sehr schön. Ja, und das hier, da sieht man, dass wir wahrscheinlich noch viel zu wenige auch mit CPAP, BPAP behandeln. Das ist also im Gegensatz zu der, das ist jetzt ganz österreichweit quasi eine Befragung. Und damit möchte ich mich bedanken.